Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast, liebe HörerInnen. Mein Name ist Dennis Jacobs. Ich sitze in meiner kalten Praxis, nachdem ich einen wunderbaren Sommerurlaub hinter mich gebracht habe. Und mir zugeschaltet ist der Beachboy der Osteopathie, Klaas Stechmann, der sein Surfbrett wahrscheinlich eingefettet wieder an den Nagel gehangen hat und jetzt auch im Garten ist und Holz hackt, damit er im Winter ein bisschen was zu heizen hat. Lieber Klaas, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wie geht es dir?
Ja, Dennis, auch von mir ein herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zugeschaltet sind. Ja, es ist etwas schwierig, sich wieder an diese Temperaturen anzupassen. Und ich kann auch so ein bisschen verstehen, dass man da dann gewisse Problemchen kriegen kann. Man muss wieder dicke Klamotten anziehen, man kann sich nicht so frei bewegen. Man hat vielleicht hochgezogene Schultern und Nackenverspannungen dabei. Ich bemerke das ziemlich schnell, dass das geht, wenn es einen Temperaturunterschied von 20 Grad gibt.
Ich bin auch so ein ziemlicher Lauch bei der Arbeit. Sobald ich eine kurze Pause habe, mir einmal die Hände desinfiziert habe, habe ich sofort wieder eiskalte Flossen und ich brauche den nächsten Patienten, um da wieder so parasitär die Wärme abzuzwacken und meine Hände wieder warm zu machen. Und ich merke, dass ich meinen Behandlungsraum dann doch auch immer gerne ein paar Grad wärmer habe, als es wahrscheinlich in einer normalen Wohntemperatur ist, allein um mich wohlzufühlen und damit ich auch das Gefühl habe, wenn die Leute eine Stunde auf der Bank liegen, dass die nicht festfrieren. Jetzt habe ich so ein Feature bei mir an der Bank. Ich kann die Bank sogar ein bisschen warm machen. Aber bei den aktuellen Energiepreisentwicklungen muss ich mal gucken, ob ich da nicht demnächst einfach, ich weiß nicht, eine Wärmflasche drunter lege oder so. Ja, vielleicht ist das ein bisschen günstiger. Wie sieht's bei dir aus? Hast du thermomäßig bei dir in der Praxis alles im Griff?
Ja, ich habe leider erfahren, dass ich mit Gasheizung heizen muss. Ich war mir nämlich gar nicht sicher. Ich habe jetzt noch vom Anbieter jetzt noch keine genaue Rückmeldung bekommen, aber wie ich von anderen Leuten erfahren habe, privat oder geschäftlich, Gaspreise werden durchaus gerne mal verdreifacht. Und damit kalkuliere ich jetzt so, dass das auf jeden Fall eine saftige Rechnung über die nächsten Monate und wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre wird. Mhm. Das Problem mit den kalten Händen, das kenne ich leider ganz genauso. Ich hatte das früher nicht, aber ich schieb das so ein bisschen auf das reifer werden und älter werden, dass es vielleicht nicht mehr so viel Energie gibt, die für die Hände zur Verfügung stehen. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob ich dann mir so ein Taschenwärmer klar machen sollte für die, für die Hosentasche. Ja.
Geil.
Kennst du, ne? So diese Dinger, wo du ja mal so knicken musst, die gibt's bei Chibo oder irgendwas. Das wäre vielleicht meine Idee, ja. So warm Hände waschen ist auch immer gut, aber das hält halt nicht so lange vor. Deswegen, bevor es an den Körper geht, nochmal schnell eine Hand zumindest dazwischen rein. Und nach ein paar Minuten sind die ja sowieso wieder warm gearbeitet. Mhm. Von daher, ja, kann ich das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
Ich hätte noch so einen Taschenwärmer von meinem Großvater damals. Damals gab es die sahen so ein bisschen aus wie ein Brillenetui. Und wenn du das aufgemacht hast, war das mit Stoff ausgekleidet. Dann musstest du ein Stück Kohle anzünden tatsächlich. So ein Graphitstab oder irgendwie sowas. Ja. Und dann hast du quasi die ganze Zeit brennende Kohle in deiner Hosentasche gehabt.
Ja.
Gut, wenn das Ding dann zugeblieben ist. Ansonsten gab es Malheur. Ja, vielleicht muss ich das mal wieder rauskramen irgendwie. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe. Klaas, du warst im Urlaub. Hattest du ein bisschen Sonnenschein auf der Nase oder warst du im Norden der Welt?
Nein, auf jeden Fall Sonnenschein gehabt. Tatsächlich auch surfend unterwegs gewesen, bodyboardmäßig unterwegs gewesen. Bin ein bisschen von Krankheiten getroffen gewesen im Urlaub. Unter anderem hatte ich die Nebenhöhlen tierisch dicht, was mir auf jeden Fall das Tauchen, Schnorcheln und auch dann wiederum Schwimmen und Bodyboarden ein bisschen verhagelt hat.
Okay, spült das, als ist er das nicht frei?
Nee. Ja, schon, ja. Aber wenn es erstmal so dicht ist, dass dann weder Salzwasser noch Süßwasser noch irgendwas reinkommt, dann ist es auf jeden Fall schwierig gewesen. Ich habe das natürlich sofort genutzt, um meine osteopathischen Techniken selbst bei mir anzuwenden. Und das ist immer wieder interessant, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ne? Wenn man selber mal Probleme hat, die man sonst eigentlich nur in der Praxis bei anderen sieht, wie sich das anfühlt und wie das auch funktionieren kann, wenn man da selber dran herumdrückt und so. Und ich würde jetzt mal behaupten, mein Nebenhöhlen-Game nochmal echt abgesteppt auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon Pläne geschmiedet im Urlaub
auch. Die nächste Buchidee ist am Start, oder wie sieht's aus?
Nee, Dennis, Knochenjob-Akademie, der Masterkurs für die Nebenhöhlen.
Ja, ich hab sowas Leuten hören am Himmel und im diversen Podcasts, wo du Auftritte hattest. Sehr spannend. Dazu werden wir uns demnächst mal zusammensetzen und auch nochmal Feedback zu deinem Interview mit Peter. Das ist allgemein sehr gut angekommen. Ja. Ich fand es auch sehr interessant und ich glaube, dass ich bei ganz vielen Dingen da ähnlich wie du und Peter ticke. Wir wissen am Ende des Tages noch sehr wenig über die Osteopathie und können sehr wenig wirklich beweisen. Es funktioniert empirisch häufig und irgendwie scheint es den Leuten besser zu gehen. Aber was genau und wie das funktioniert, das ist halt immer so eine Sache für sich. Und ich glaube, dass viele ZuhörerInnen da ähnlich ticken. Auf jeden Fall haben wir über die sozialen Medien einige Feedbacks bekommen, dass man denen doch schon aus dem Herzen spricht und die großen Fragezeichen, die man immer in einem Osteopathie-Unterricht hat, so bei irgendwelchen Rhythmizitäten und irgendwelchen Holons und was nicht alles so als gegeben angesehen wird, das darf man auch alles mal hinterfragen und man muss es aber besser machen im besten Fall so, ne? Also irgendwie nur zu sagen, nee, funktioniert nicht, ist natürlich auch etwas kurz gesprungen, aber ja, war eine spannende Nummer und lass uns mal am Ball bleiben und mal hören, wo die Reise dahin geht.
Wir werden auch in Zukunft verstreut immer mal wieder coole Interviews bringen mit Leuten, die uns inspiriert haben oder die eine interessante Blickweise auf die Osteopathie haben, kritisch oder wohlwollend und so. Da wird in Zukunft immer mal wieder noch das eine oder andere kommen. Insbesondere dann, wenn wir beide uns mal wieder in irgendeiner Pause befinden. Ja. Das Interview mit Peter Levin hat uns ein bisschen rausgezogen, sonst wäre die Podcast-Pause auf jeden Fall noch deutlich länger gewesen. Jetzt waren, wie lange sind wir jetzt raus? 4 Wochen oder so?
Oh, dicke wahrscheinlich. Ich habe es versucht, ein bisschen zu überbrücken mit einem kleinen Insta-Game. aber jetzt ist die Meme-Welt auch erstmal ein bisschen ausgelutscht. Aber ich habe auch schon ein, zwei weitere Ideen, die dann jetzt auch schon zum Tragen kommen werden. Wenn die Leute diese Folge hören, dann werden sie es schon wahrgenommen haben. Es wird ein kleines Quiz geben und so weiter und so fort. Also lass uns einfach gemeinsam das ganze Projekt weiter vorantreiben. Klaas, was mir gerade noch so eingefallen ist, wo du sagtest, du warst gebeutelt im Urlaub von diversen Krankheiten. Ich meine, zum einen hast du ja so ein paar Bazillen schleudern um dich rum. Also Kinder sind ja durchaus immer eine Bruthöhle für diverse Erkrankungen, die die Erwachsenen dann plattlegen. Aber vielleicht hast du von diesem Phänomen gehört, der sogenannten Leisure Sickness, also der Wochenendkrankheit sozusagen. Und das ist ja durchaus was vielen Menschen, die zu uns kommen, auch immer wieder heimsucht, die dann sagen, boah, immer wenn ich arbeite, funktioniere ich gut, ich bin relativ fit, aber sobald ich Wochenende habe, sobald es in Urlaub geht, bin ich völlig down, habe Migräne, Kopfschmerzen, bin erkältet oder bin nur müde und muss die ganze Urlaubszeit pennen. Und das haben zwei holländische Psychologen, wenn ich mich nicht irre, ich glaube Anfang der 2000er, mal als sogenannte Leisure Sickness definiert und geht in Richtung Burnout, Fibromyalgie, also so ein bisschen in diese neumodischen Krankheitsbilder, die von manchen Medizinern so ein bisschen belächelt werden, aber doch durchaus eine hohe Verbreitung und immer wiederkehrende, wie soll ich das sagen, also eine hohe Prävalenz haben sozusagen irgendwie. Und diese Leisure Sickness ist wahrscheinlich zurückzuführen auf eine vegetative Störung. Also das heißt, du bist die ganze Zeit angespannt, wenn du funktionieren musst. Der Sympathikus ballert und alle Keime, alle Viren werden einfach nur weggedrückt, damit du jetzt gerade funktionierst. Fight and flight. Und sobald der Körper realisiert, ah, jetzt kann ich mal mich erholen, jetzt fängt Parasympathikus an zu arbeiten, dann kümmert sich der Körper halt um alle liegen gebliebenen Probleme und arbeitet mit dem Immunsystem Eindringlinge, Keime und sonst wie durch und dann wird man richtig umgekeult. Hast du sowas schon mal außerhalb jetzt dieses Urlaubs gehabt?
Ich selber nein, nee. Ich kenne das eigentlich auch nur hauptsächlich von Patienten, insbesondere bei dem Thema Migräne in erster Linie. Wo du jetzt gerade das erläutert hast, was das hier bedeutet, diese Leisure Sickness, habe ich schon überlegt, oh shit, bist du jetzt auch selber so weit, dass ich jetzt hier so eine Dysregulation des vegetativen Nervensystems habe und dann halt umkippe, sobald ich mal irgendwie anderthalb Wochen frei habe. Aber nee, ich glaube es nicht. Bei mir ist es auf Bazillen, Pilze, Viren, was auch immer zurückzuführen gewesen.
Ja. Mhm. Ja, also man muss die Kirche natürlich im Dorf lassen und ich glaube, zu diesem Krankheitsbild gehört es dann tatsächlich, dass es wirklich wiederkehrend und auffällig immer dann ist, wenn der Körper Ruhephasen bekommt und wenn man mal jetzt im Urlaub krank ist, wie gesagt, dann heißt es nicht sofort, dass man irgendwie überladen und überlastet ist, aber gerade so bei Kopfschmerzen, Migräne und sowas nervt es halt schon und dann wäre es für uns Osteopathen meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, an der vegetativen Dystonie oder wie auch immer man das bezeichnen soll, zu arbeiten, also sprich alle Strukturen, die am Immunsystem beteiligt sind, alle Strukturen, die hormonell uns steuern, zu regulieren, zu versuchen, den Bewegungsapparat so zu mobilisieren, dass Parasympathikus gut arbeiten kann, Sympathikus nicht gestresst wird und so weiter und so fort. Also die ganzen, also eigentlich einmal das ganze Paket von Viszera, Darm, Leber, Milz, Lymphsystem über Zwerchfell, Thorax und KKG durchzuarbeiten. Vielleicht hat man dann mittelfristig einen Einfluss auf dieses Symptomfeld. Ich weiß nicht, hast du schon mal jemanden dabei helfen können, dass die Person dann wirklich gesagt hat hinterher, ah, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden?
Mit den Kopfschmerzen schon, ja. Also ich habe das nicht als gesondertes Syndrom betrachtet, sondern ich habe halt einfach so mich um das Krankheitsbild oder um das Syndrom oder den Symptomkomplex gekümmert, der halt eben im Vordergrund stand. In dem Falle, woran ich mich am besten erinnere, sind es halt eben Kopfschmerzen gewesen. Und das hat in ein paar Fällen auf jeden Fall funktioniert, dass das besser lief. Und ich habe es dann häufig auch kombiniert mit so verschiedenen Sachen. Also, dass ich halt die Behandlung und die Zeit, die ich mit dem Patienten halt hatte, genutzt habe, um an verschiedenen Schräubchen zu drehen, zu gucken, okay, was kann der oder diejenige halt am Leben noch verbessern, ne? Muss mehr Sport gemacht werden, vielleicht sogar weniger Sport auch, ein bisschen mehr Entspannung ins Leben rein, Work-Life-Balance, solche Sachen. Das habe ich dann mit reingenommen, ja.
Mhm. Ja, okay, cool.
Genau.
Ja, Thema Kopfschmerz sind wir relativ nah topografisch im Körper bei unserem Hauptthema, das wir uns heute bemühen. Und zwar gab es eine Anfrage, dass wir uns mit der Halswirbelsäule doch mal ein bisschen beschäftigen sollen, beziehungsweise was unsere Einschätzung zu Risiken und Nebenwirkungen von Behandlung der Halswirbelsäule und wahrscheinlich speziell des Einrenkens des Nackens ist. Und ja, Klaas, wie sieht's aus? Wie viel Prozent deiner Patienten renkst du an der HWS am Tag so ein?
Die Leute haben noch nicht mal die mit dem Hosenboden die Liege berührt, schon hat's dreimal geknackt. Ich bin der Blitzeinrenker.
Lightning Bone Center, also geschichtlich perfekt eigentlich. Also du bist wirklich ein wahrer Osteopath. Ja, still genau. Würde dir ein High Five verpassen. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Nee, um ein bisschen ernster zu bleiben, man könnte, wir beide wären vielleicht so ein bisschen das Klischee der Leute, ne? Wir machen uns immer über Kranio lustig hier und sind halt zwei junge Männer, toxische Maskulinität, die hier durch die Mikrostrotz die andauernde Leute einrenken wollen. Das stimmt so nicht ganz. Wir betrachten das beide natürlich sehr differenziert. Und ja, also ich würde jetzt behaupten, Thrust-Techniken an der HWS kommen bei mir täglich zum Einsatz. Das würde ich jetzt schon sagen, aber relativ, also sehr gezielt würde ich jetzt sagen. Dann, wenn ich denke, ich hole den maximalen Effekt da durch raus und sehe ja, da die größten Vorteile drinne. Und andere Techniken, die man auch nutzen könnte, würde ich in dem Falle dann halt als weniger wirksam einordnen. Ne? Man kann ja auch mobilisieren, man kann ein BLT machen, man kann verschiedene Strain-Counter-Strain-Techniken versuchen anzuwenden. Wenn ich aber denke, nein, hier sollte es eine Thrust-Manipulation mit hoher Geschwindigkeit und kleiner Amplitude geben, dann tue ich das auch, dann sehe ich auch zu, dass ich das mache. Und hol mir da definitiv immer die Patienten mit ins Boot. Also das ist so die Technik, wo ich am meisten mit dem Patienten kommuniziere, dass ich ihnen sage, okay, ich würde jetzt das und das machen. Ich schaue mir vorher ein paar Sachen an. Ich mache ein paar Tests, gucke, wie ist die Vorspannung. Und wenn ich denke, das sieht alles super aus und für sie ist das in Ordnung, dann gibt es ein grünes Licht und dann macht es knack an der HWS. Und ein oder andere Patient ist erschrocken durch das laute Knacken, was ja auch dann im eigenen Ohr ja auch sehr laut sein kann, weil es ist ja auch sehr nah am Mittelohr oder auch am Innenohr dran. Und ja, in der Regel, wenn ich nämlich diese ganze Kaskade so durch habe, so Aufklärung, Tests vorher, Vorspannung, sind die Leute auch echt happy damit. Und höre ich auch immer wieder, boah, das war aber auch wirklich notwendig, dass das jetzt mal gemacht worden ist. Die anderen Sachen sind auch cool, andere Techniken und so, aber ja, wie wir auch schon mal früher reflektiert haben in unserem Podcast, manchmal muss es das sein und andere Sachen sind dann so ein bisschen so wischiwaschi und so. Und dann ist es halt einfach das Sinnvollste und Wirksamste, wenn es dann einmal knackt.
Mhm. Ja, würde ich eigentlich so unterschreiben, wie du es sagst. Ich habe ich würde mal sagen, roundabout über 60-70% meiner Menschen gehen auch mit manipulierter Halswirbelsäule wieder nach Hause, wenn sie dann noch gehen können. glücklicherweise, toi toi toi, ist dann auch nichts passiert. Und ich glaube auch, sage ich mal vorsichtig, dass ich das ganz gut kann und eine sichere Technik habe und jetzt nicht so Harakiri, wahnsinnig lange Hebel und wahnsinnig feste und schnell das mache, sondern einfach den richtigen Winkel finde und dann schüttel ich manchmal den Kopf so ein bisschen hin und her und dann macht's dabei, löst es sich schon so ein bisschen und dann macht es schon klack, klack, klack und manchmal muss es einfach ein bisschen schneller sein, wie auch immer. Es gibt ja immer Menschen, die kommen zu dir und fordern das ein, wie du schon sagst, die rütteln quasi an, die sagen, renk mich ein, keiner will's tun, ich brauche jemanden. Und andere kommen an und sagen, ich bin jetzt mal hier, weil zum Chiropraktiker traue ich mich nicht, weil ich möchte nicht, dass manipuliert wird. Und das muss man natürlich dann alles mit aufnehmen und in seine Behandlungsplanung mit einbasteln. Ich habe durchaus auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, boah, da wäre jetzt mal einmal knacken Gold wert. Aber wenn ich nur die leise Vermutung habe, dass sie das nicht gut finden, beziehungsweise dass das traumatische Folgen haben könnte in Form von dieses Erschrecken wird nicht verarbeitet oder das löst irgendwelche anderen emotionalen Themen aus, dann verzichte ich darauf. So, ich hatte jetzt diese Woche witzigerweise eine Radiologin in Behandlung, die nämlich genau mit diesem Setting zu mir kam und sagte, ja, ich habe gehört hier, du bist ein ganz guter, gehst ordentlich ran an die Strukturen, finde ich super, mach das mal. Einrenken möchte ich ja nicht. Ich habe hier durchaus viele mit einer Vertebralis-Dissektion bei mir in der Röhre mit falsch manipulierter Halswirbelsäule, aber das ist ja in der Osteopathie eh nicht so das Ding. Wo ich sie dann ein bisschen aufgeklärt habe, wo die Reise grundsätzlich bei mir hingeht. Ich habe sie dann aber natürlich überhaupt gar nicht geknackt und sie faszial behandelt. Und selbst da ist es ja tatsächlich manchmal so, wenn du wenn du zum Beispiel einen Triggerpunkt auf der Schulter drückst und dabei den Kopf rotierst, das mache ich ganz gerne, um diesen Triggerpunkt schneller zu lösen, dann knirscht es im Gewebe ja manchmal so und manchmal knackt es auch einfach am cervicothorakalen Übergang oder dergleichen. Durchaus. Das ist ja eigentlich de facto der gleiche Effekt und so war es bei ihr auch. Das hat sie dann aber auch komplett toleriert, beziehungsweise gar nicht als Manipulation wahrgenommen. Es ist die Frage, ab wann irgendwas als Manipulation gilt, muss da diese schnelle Bewegung sein oder ist allein die fremde Hand, die dafür sorgt, dass es beim anderen Menschen knackt, schon eine Manipulation? Whatever, da gibt es mit Sicherheit diverse, kann man mal drüber philosophieren über dieses Thema. Wie ist es denn bei dir? Nutzt du jetzt viele Sicherheitstechniken? Wir haben ja durchaus einige Tests mal an die Hand bekommen. So, ich erinnere mich an Decline oder diese ganzen Bender-Tests, Alaria-Tests oder Ligamentum Transversum-Tests und so weiter oder so fort. Oder wie näherst du dich dem Thema so an, HWS?
Ich mache eigentlich immer, insbesondere wenn es hochzervikal ist, also die oberen Halswirbelsegmente, mache ich in der Regel diese Decline-Probe. Du hast das ja nochmal recherchiert, die Decline-Hängeprobe ist meines Wissens nach in Rückenlage mit Kopf in Überhang, ne? Dass halt einfach der Kopf überstreckt wird, zur Seite geneigt wird, plus rotiert wird, sodass die Arteria vertebralis, um die es ja hauptsächlich geht, also wie der Name schon sagt, Schlängel, die sich ja durch die Halswirbelkörper durch die Löcher in den Querfortsätzen. Das ist ja die Struktur, wo wir am meisten Angst haben, dass da was passiert, ne? Das, was du sagtest mit der Dissektion dieser Arterie, die das Gehirn versorgt, und wenn die natürlich kaputt geht, dann wird es halt schnell zappenduster im Oberstübchen. dieser Test, ich habe Unterschiedliches gehört. Also der wird natürlich immer gelehrt. Ich mache den auch durchaus. Es wird aber darüber diskutiert oder halt auch, man ist sich so meines Wissens nicht ganz einig, wie zuverlässig der ist, ob da wirklich eine Problematik der Arteria vertebralis sicher erkennt oder unsicher erkennt oder ob der halt ganz andere Strukturen testet. Aber der Test sieht so aus, dass man halt den Kopf, wie gesagt, überstreckt, zur Seite neigt und rotiert. Und dann wartet man einen Augenblick ab, ob es so Symptome gibt wie Schwindel, ob es einen Nystagmus gibt oder ob
Augenzucken,
die Sprache, genau. Augenzucken, solche Sachen, und ob die Sprache nachlässt. Ich mach das. Na klar. Ja. Man lässt die Patienten zählen, zum Beispiel, wenn ich mache auch, ob der Test zuverlässig ist oder nicht, ich mache das auch ganz oft, um dem Patienten zu zeigen, so okay, hier ist man sicher, ne? Wenn der Test jetzt negativ ist, dann heißt das, sie sind hier auf der sicheren Seite bei mir, und ich mache das nur, wenn das halt alles so safe ist. Und dann lege ich durchaus los, ja.
Interessant. Ich mache den Test nicht. Und ich habe eine Studie gelesen neulich noch zufällig von Klaus Eder, irgendwie Anfang der 2000er.
Die große Koryphäe.
Klaus Eder.
Studie.
Personenkult und so, ich weiß schon. Anyway, der hat auf jeden Fall mal die Sicherheitstests und die Validität von diesen Sicherheitstests durchforstet. Und es gibt ja eigentlich keine validen wissenschaftlichen Sicherheiten, dass diese Tests tatsächlich 100%ig aussagekräftig sind. Also du kannst diesen Test machen, er ist negativ, du renkst ein und hast die Person trotzdem in Rollstuhl gebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und zum anderen, was ich noch interessanter finde und wo du gerade von Sprachausfall und dergleichen sprichst, also da muss ja schon einiges zusammenkommen, dass die Leute nicht mehr sprechen können, sind gerade diese Tests auch durchaus ein Risiko. Also wenn die Person wirklich was hat an dem Blutgefäß und du hängst die da, ich glaube, eine Minute oder länger musst du dir im Überhang hängen lassen, um zu testen, ob das funktioniert, dann kannst du sie dadurch auch down bringen. Also das ist so ein bisschen gehopst wie gesprungen. Also wir hatten mal einen Orthopäden bei uns im Unterricht, da warst du auch dabei, der sagte, 80% meiner Befundung ist die Anamnese. So, und die Anamnese gepaart mit meiner Erfahrung und mit meiner Einschätzung der Situation dieser Person, das ist das, woran ich mich halte, ob ich das Gefühl habe, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und ich glaube, alles andere ist ein bisschen Augenwischerei und gibt so eine falsche Sicherheit bei diesen Tests. Also die Bender-Tests bin ich ganz bei dir so. Das kann man mal spüren, ob die anschlagen oder ob das lax ist oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich achte so ein bisschen auf die Yellow Flags, wenn ich das Gefühl habe, das geht ganz gut, dann mache ich diese Bewegung und ich mache das in einer so geringen Bewegungsamplitude, dass sie sich sonst, wenn sie sich mal erschrecken und den Hals umdrehen oder einen Schulterblick machen beim Auto, dann würden sie sich auch alles kaputt reißen. Also ich glaube, ehrlicherweise, viel mehr Zug kommt auf diese Struktur nicht.
Ja, da ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Wir Osteopathen, haben wir ein gutes Image oder haben wir ein schlechtes Image? Das ist ja manchmal so. Ich habe Patienten, die kommen zu mir und sagen, ja, sie sind ja Osteopath, nicht einrenken. Osteopathen renken ja dauernd nur ein. Dann habe ich wiederum Patienten, die kommen rein und sagen, ah, ich bin ja beim Osteopathen, sie renken ja auf gar keinen Fall ein. Das machen ja Osteopathen ja nicht und so, ne? Das ist ganz interessant. Und wir schreiben uns natürlich immer auf die Fahne, sanft zu sein, sicher zu arbeiten. Und was du vorhin so angesprochen hattest, so
sein,
diese Definition einer Manipulation ist eigentlich so nach Standard so diese HVLA, also High Velocity, Low Amplitude, dass man schon mit einer hohen Geschwindigkeit arbeitet, aber eben mit einer kurzen, knackigen Amplitude, ne? Also nicht den Kopf rumreißt oder so, ne? Da würde mich nochmal interessieren, was deine Patientin, die Radiologin, dazu gesagt hat, wenn sie sagte, ja, okay, wenn sie das Gefühl hatte oder das Halbwissen hatte, dass wir Osteopathen nicht einrenken, dann was hat sie für Leute da unterm CT liegen? Hat sie da Leute, die vom Orthopäden kommen oder von irgendeinem Knochenbrecher oder so?
Ja, viel Physios tatsächlich. Weil ich
unterschiedliches gehört.
Ja, okay. Es gibt ja auch durchaus Physios, die in der Ausbildung zur manuellen Therapie solche Techniken mal gezeigt bekommen. Also ich weiß selber aus meiner Physiozeit, das war so der heiße Scheiß im Hinterzimmer so. Eigentlich dürfen wir das nicht, aber geil, zeig mir mal, wie man einrenkt. Und ich kann mich noch an unsere allererste Geschichts-Osteopathie-Stunde erinnern, wo wir ganz rookie-mäßig da waren und dieser Dude die HWS eingerenkt hat. Und ich dachte so, wow, krass, Technik, irgendwie krass vom anderen Stern. Und mittlerweile ist es so wie Teller abwaschen, so spektakulär. Nee, sie hat jetzt im Endeffekt das nicht genau eingegrenzt, aber ich meine, sie sprach von Physios und eigentlich von allen Berufsgruppen, die an die HWS gehen. Per se Osteopathen hatte sie ja ausgeklammert, weil sie davon ausgeht, dass die Osteopathen das nicht tun. Von daher gehe ich davon aus, dass das, dass sie die nicht so auf dem Schirm hat. Aber am Ende kriegt sie auch nur noch die Leute dann auf den Tisch. Die Geschichte dahinter,
ist nicht immer bekannt,
jetzt, wo die jetzt waren, das ist nicht bekannt. So.
Ja.
Du kennst auch 101 Video von irgendwelchen Einrenkungen aus dem Netz, aus den sozialen Medien und da gibt es super feine Sachen und da gibt es aber auch gerade so diese asiatischen Videos, wo zwei Leute den Typen festhalten und der andere springt ihn dann mit einem Dropkick in den Nacken. Ja. Und du denkst dir so, Alter! Also da gibt es auch andere Länder, andere Sitten so und ich glaube, dass wir Mitteleuropäer schon tendenziell die sanftesten Techniken machen, obwohl Mitteleuropäer sei mal dahingestellt, ich glaube, andere Länder tun es genauso, aber gerade so in dem asiatischen Bereich, wo die Friseure zum Beispiel auch einrenken, wo das so zum guten Ton gehört, so ein bisschen Kopfmassage und dann nochmal ein bisschen Knacken im Nacken und so weiter und so fort, da geht es schon zum Teil ganz anders zur Sache. Ich glaube aber, dass wenn die das den ganzen Tag machen, dass die auch zum Teil so gute Techniken haben, dass auch wahrscheinlich relativ wenig passiert. Ich weiß es nicht.
Ja.
Bist du schon mal von du bist ja durchaus schon mal um die Welt gekommen. Bist du schon mal so von irgendwelchen Leuten eingerenkt worden, wo du dir hinter so dachtest, oh krass, das hätte jetzt auch in die Wicken gehen können?
Nicht so.
Wie ist es bei deiner Thai-Massage gewesen?
Das ist hauptsächlich Geknete, ne? Raufsetzen, rauftreten, Knie in den Rücken rein und so, da stehe ich ja drauf. Aber das nicht. Ich habe es halt öfter beim Grappling, beim Kampfsport, da ist es auch des Öfteren, dass halt Techniken interessanterweise ein bisschen sehr ähnlich sind wie unsere Vorspannungen, die wir so machen, ne? Wenn es darum geht, so Neck Crank, ne? So ein Nackenverdreher quasi, dass das ähnliche Manöver nutzt und so. Und ich habe dann ab und zu halt auch Patienten, die halt selber auch den Kampfsport machen, Jiu-Jitsu oder so, und dann gucke ich so, mache ich so, okay, dann müsstest du knacken, und dann gehe ich so in die Richtung, und dann sagen die so, ja, ich kann die irgendwie nicht locker lassen, weil das ist halt Kesakatame.
Ah, interessant, sowas. Okay. Ja. Der Sportsgeist wächst dann in der Person.
Genau, ja, dann denken die nicht, dass ich ihr Behandler bin, sondern dass ich der Sparringspartner bin und dann gleich wieder die Oberhand haben wollen. Ja.
Okay, interessant.
Ja, genau. Das ist auch eine Sache, die wir vielleicht nochmal ergründen können, dass es da Sachen aus dem Judo zum Beispiel auch so Sachen gibt. Naja, was ich halt sagen wollte, ist, dass es öfter auch bei mir dann knackt. Und letztens hatte ich auch irgendwie so eine Geschichte wieder, wo dann irgendwie meine mittlere HWS geknackt hat, wo ich nicht den Eindruck hatte, dass er Probleme habe, aber es hat klack, klack, klack gemacht, als ich da in so einem Schwitzkasten gesteckt habe. Und da dachte ich, boah, geil, das ist aber mal gut und so, ne? Mhm. Und das vielleicht auch so ein bisschen deswegen, warum dann halt gerne diese brutalen asiatischen Videos da rangezogen werden, wenn die da irgendwelche Sumo-Ringer-Techniken haben, dass es da, dass die da wirklich gefaltet werden. Ja. Genau. Nee, sonst, ja, so diese Bauerneinrenkerei würde mich auch nochmal interessieren. Es gibt jetzt ja interessanterweise,
also diese Bauern. Ja, auch immer alle eingerenkt, die nicht bei drei auf dem Bahn.
Ja,
und dann das Härchen gleich hinterher. Und genau. Und jetzt gibt's auch einen Köm hier und dann haust du da ab, ja.
Ja. Das war ein wirklicher Ruckmanöver, muss man sagen. Sowas hätte mich nochmal interessiert.
Es gibt ja verschiedene Einstellungen auch, und ich weiß nicht, nach welchem Methode du manipulierst. Ich halte mich eigentlich so von der Idee immer noch an Patient in Rückenlage, 45 Grad Seitneigung vom Kopf und dann so ungefähr 33 Grad Rotation zur Gegenseite, und dann suche ich mir mein Widerstand, und wenn ich da bin, gibt's einen kleinen Rotationsmove. Es gibt ja auch die Idee, dass du erst doller in die Rotation einstellst und dann ein Thrust in Seitneigebewegungen machst, und da wird ja gestritten, welche die safere Variante ist. Ich weiß nicht, welche Methode nutzt du?
Ich arbeite ziemlich ähnlich wie du, dass ich auch zuerst über Flexion, dann Lateralflexion arbeite und dann
Flexion die Rotation
zuletzt einstelle, weil dann in der Regel nicht so viel Rotation notwendig ist. Und ich arbeite auch ganz gerne im Sitzen, insbesondere bei hochzervikalen Sachen, also beim Atlas zum Beispiel. Dort kann ich nämlich am besten diese ziemlich lokale Lateralflexion einstellen und brauche dann recht wenig Rotation. Also das, für mich war das ein bisschen problematisch, so in meiner Ausbildung oder meiner Karriere mit diesen Manipulationen zurechtzukommen, die hochzervikal sind. Und der Gamechanger war für mich auf jeden Fall die Atlas-Manipulation im Sitzen. Die mache ich heute immer noch sehr gerne. CTÜ mache ich auch sehr gerne im Sitzen. Und ich habe mich so ein bisschen davon getrennt, so von diesem 30 Grad Lateralflexion, 45 Grad Rotation, was du vorhin angesprochen hattest, weil ich gesehen habe, das ist so nicht die Sache, womit ich gut arbeiten kann. Eine der Probleme, die ich hatte, die ich auch sehr oft bei anderen sehe, bei Studenten oder bei Kursteilnehmern, wenn ich solche Techniken zeige, ist, dass es mangelt ganz oft an zwei Sachen aus meiner Sicht. Erstens ist das mangelnde Vorspannung. Zweitens ist das mangelnde Entschlossenheit, ne? Dass man sich auch wirklich traut, wieder ranzugehen. Nicht nur so ein bisschen so zu langsam oder zu klein den Impuls zu machen, sondern natürlich sanft, aber es muss schon was passieren. Und deswegen habe ich es dann ganz oft so gemacht, dass ich erst einmal gar nicht hinschaue. Also Patient liegt in Rückenlage, ich taste die Halswirbelsäule durch, gebe so kleinere, also nicht wirklich Impulse, aber ich schuckel so ein bisschen von links und von rechts und gucke, okay, wo ist das Segment, wo ich das Problem vermute, wo es halt einfach mehr Restriktionen gibt. Patient sagt dann meistens auch schon automatisch, ja, da sitzt das, ne? Spüren Sie? Ja, spüre ich. Und dann arbeite ich halt mit den Komponenten Flexion und Lateralflexion und dann Rotation, ohne hinzugucken. Also ich weiß gar nicht, wie viel Grad habe ich gedreht, und dann habe ich den anderen, okay, jetzt spüre ich hier wirklich eine Vorspannung, ne? Das Segment, was ich habe, das ist irgendwie fest hier. Dann gucke ich hin und ich gucke, wie weit habe ich den Kopf des Patienten schon verdreht. So, ne?
Okay.
Ja, dann muss ich das durchaus auch manchmal noch korrigieren. Aber diese Vorspannung ist aus meiner Sicht das A und O, weil man daraus dann halt sehr gut mit kleinen, sanften, schnellen Impulsen gut arbeiten kann. So. Und so arbeite ich ganz gerne, dass ich das erstmal so wirklich nach Gefühl mache und später erst schaue. Weil für mich persönlich war so dieses so 30 Grad so, 45 Grad so, war für mich eher kontraproduktiv. Okay. Ich habe aber auch Leute erlebt, die gesagt haben, ja, das war für mich gut, ne, so eine Sicherheit zu haben oder so erstmal so eine grobe Richtlinie, ne? Natürlich arbeitet weder du noch andere Leute arbeiten mit 45 Grad anstelle von 46 Grad, aber ja, für mich war das
also es ist ja individuell unterschiedlich. Es ist ja immer, also du hast die Menschen, da willst du gerade anfangen einzustellen und es macht schon knack, knack, knack in der Halswirbelsäule. Und es gibt andere, da bist du schon mit einem Ohr auf der Schulter und denkst dir, Alter, wo ist denn hier ein Widerstand? Ich finde hier gar nichts. Ja. Du kannst ja diese Gradzahlen nicht immer eins zu eins auf jede Person drüber stülpen. Das wäre ja Liebschauen-Bracht-Style, das machen wir ja nicht. Wir sind ja super individuell.
Natürlich.
Deswegen ist das erstmal von der Idee her die Herangehensweise und ehrlicherweise sind diese Gradzahlen dann auch je nach Gefühl immer unterschiedlich. Da bin ich ganz bei dir. Interessant finde ich, dass du ein CTÜ auch im Sitzen machst. Ich mache den CTÜ in Bauchlage. Damit habe ich sehr gute Effekte. Also Patient liegt in Bauchlage, Kopf ist zu einer Seite abgedreht. Und dann nehme ich meine Hände über Kreuz, eine Hand geht an die oberen Rippen, die andere ans Ohr sozusagen, an den Hinterkopf und dann gibt's eine kleine Auseinanderbewegung und das ist ganz häufig immer so britt, so ein Löser für diese Witwenbuckelbereich, wie man so schön im Volksmund sagt, und hilft wahnsinnig gut bei allen Armproblemen, irgendwie von kalten Händen über Missempfindung, Tennisarm und sonstigen Themen. Wie machst du das? Wie machst du das im Sitzen? Und nächste Frage hänge ich noch mit dran: Manipulation der ersten Rippe ist ja auch im CTÜ-Bereich. Gehst du da viel in diese mit der Handkante in die Neige? Und gibt es dann diesen Impuls nach innen oder manipulierst du die erste Rippe nicht?
Also Thema erste Rippe, diese Technik mit der Handkante im Sitz in der Seitneige, die mache ich nicht. Also habe ich vielleicht nicht in meinem Leben zweimal gemacht. Finde ich nicht cool, fühlt sich für mich nicht gut an. Für Patienten auch nicht unbedingt immer. Vielleicht kommt das später nochmal. Ich habe das nämlich schon öfter erlebt, dass ich irgendwie Techniken gar nicht gut finde und irgendwann später kommt das wieder raus. Ne?
Gibt so aber auch einen Impuls auf das Blutgefäßsystem. Ne? Ist auch nicht zu verachten. Also du haust ja schon wirklich mit der Handkante da auch einmal an der Karotis und so entlang. Also,
meinst du jetzt positiv oder negativ?
Ja, das ist genau. Negativ, ja. Alter. Das ist so, ne? Ist ein bisschen agentengriffmäßig. Hau mal einmal auf die Handkante und der Patient sinkt dir in die Arme. Ist auch nicht immer jedem geholfen. Ja.
Nee, genau. Deswegen erste Rippe mache ich immer in Bauchlage. Ich kenne das so als Schwimmertechnik, also fast genauso, wie du das vorhin erläutert hattest, nur etwas andere Einstellung, also eigentlich dieselbe Einstellung, etwas andere Handhaltung und etwas andere Impulsrichtung. Oder manchmal als abgewandelte Dog-Technik in Rückenlage, dass die Patienten auf dem Rücken liegen und ich platziere meinen Daumenballen nicht unter der BWS, sondern leicht seitlich unter den oberen Rippen, dass die Patienten dann den Hintern hochheben, ne? so eine Brücke mäßig, sodass halt mehr Druck und mehr Impuls und Vorspannungsmöglichkeit halt eben da oben raufkommt. Ja, es ist ja so, es gibt nicht umsonst so viele Variationen von diesen Techniken, weil es eben leider nicht die eine Technik gibt, die bei jedem funktioniert, ne? Sondern weil jeder Therapeut und jeder Patient ist anders und jedes Problem ist auch anders. Und dann muss es halt eben bei dem einen die Technik sein, bei dem anderen die andere Technik sein. Ne? Und wie gesagt, CTÜ habe ich mich anfangs auch ein bisschen schwer getan mit. Irgendwann hat es halt Klick gemacht und bin
in dieser Technik. Im wahrsten Sinne des
Wortes. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, Dennis, ja. Weißt du, und mit der Technik im Sitz bin ich halt eigentlich, da fahre ich aktuell am besten. Also
aber erklär mal nochmal kurz.
Ja, ich stehe hinter dem Patienten, sagen wir mal, die Rotation nach rechts funktioniert nicht und ich merke, der CTÜ kommt nicht mit, also der siebte Halswirbel, da der Nackenbereich. Dann kommt meine linke Hand an den Dornfortsatz vom entweder sechsten, siebten oder auch von TH1 und ich fasse um den Kopf herum, fasse den Patienten so ein bisschen, so seine Nase ist in meiner Ellenbeuge drin, so ungefähr. Mhm. Ich fasse zusammen für den Kopf und dann ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, als erstes so die Retraktion einzustellen, also so ein bisschen so ein Doppelkinn Chin zu machen. HWS kommt nach hinten, weil wenn ich das nicht mache, dann verpufft der Rest in der Regel sowieso. Also Retraktion, dann Lateralflexion und dann kommt die Rotation. Dann spiele ich so ein bisschen. Manchmal ist es auch alleine nur durch diese Einstellung der Vorspannung schon, dass es dann halt auch schon knackt. Und dann kommt wiederum letztendlich aus der Vorspannung der Impuls auch wiederum in Rotation. Ne? Also so festhalten, rumfassen, Kopf in Seitneige. Ich frage, ist alles in Ordnung? Und dann kurzer Impuls und dann rums. Himmel, Himmel, Himmel. Ja, man muss aufpassen dabei. Auch ein Fehler, den ich gemacht habe, den ich auch immer wieder sehe, ist, dass man halt auch sanft anpackt. Also auch die Haltung, ne? Wie habe ich meine Hände am Kopf oder wie habe ich meine Hände an der HWS am Patienten? Dass man da nicht zu fest ist, dass man da einfach easy und entspannt ist. Und weil sonst nehme ich die Patienten auch gerne dann halt eben ja anspannen, ne? Und sich da halt
gegen sträuben. Absolut. Ja. Abermals wieder, ich weiß nicht, ob man das auch Placebo nennt oder nicht, wenn du da so lange rumfummelst und butscherst und ich weiß nicht, selber irgendwie auf der Suche bist, das merken die Patienten sofort. Und dann kann auch das zarte Blümchen des Zweifels eine ausgewachsene Eiche werden auf einmal. Aber je lockerer deine Schultern als Therapeuten hängen, je einfacher und easier du da mit der Halswirbelsäule erstmal testest, spielst, so ein bisschen schüttelst und bewegst, desto lockerer lassen die auch. Und dann sind viele auch überrascht, ach, das ging ja jetzt ganz easy und schnell. Das macht dann aber auch immer wieder die Erfahrung so. Ne? Du musst am Anfang leider einen sauren Apfel beißen und es ein bisschen ausprobieren und dann irgendwann wird es immer besser. Und dann macht es auch Spaß irgendwie als Therapeut. Also es ist ja auch wirklich eine schöne Technik so.
Ist eine schöne Technik und es ist auch so ein bisschen, muss man zugeben, ein Ego-Boost. Also gibt dieses Erfolgsgeräusch, so eine Technik, die anspruchsvoll ist, die auch schwierig ist, funktioniert, es knackt, Patient sagt, boah, es geht mir besser. Das ist ein richtig gutes Gefühl, das muss man sagen. Wird auch immer manchmal kritisiert von Leuten, die halt Gegner oder Feinde dieser Manipulationstechniken sind, dass das nur gemacht wird, weil die Therapeuten es geil finden, ne? weil wir das gerne machen und es knackt, es ist toll, es ist super und so. Das gibt's auch so, ne? Es wird ja dann doch auch kontrovers diskutiert, das Thema, so. Ja.
Ja, sehr interessant. Jetzt sind wir mit der Zeit schon sehr fortgeschritten, Klaas. Wir haben noch ein paar Sachen auf der Uhr, deswegen lass uns doch bei der HWS nochmal weitermachen. Ich habe für mich zum Beispiel im FDM2-Kurs nochmal diese Entfalttechnik für die HWS kennengelernt, die ich vorher immer nur bei irgendwelchen amerikanischen Einrenk-Videos gesehen habe und dachte immer, boah, krass und seriös, da reißt doch alles auseinander. Und mittlerweile nutze ich das total gerne selber, auch zur Dura-Mobilisation. Und das ist bei ganz vielen diffusen Schmerzen häufig immer der Game-Changer, wenn man da die HWS einfach in die Traktion thrusted sozusagen, aber da können wir dann das nächste Mal nochmal drüber sprechen. Und andere Anekdote wollte ich jetzt eben noch zur HWS loswerden, hatte ich diese Woche eine Patientin. Du kennst doch bestimmt auch Patienten, die zu dir kommen und eigentlich keinen blassen Schimmer von Medizin haben, aber dir auf Fachsprache schon erklären wollen, was sie haben. So, und man denkt sich immer schon so, Und ich hatte jetzt diese Woche eine Patientin, die kam zu mir und sagte, ja, ich habe immer wieder Probleme mit C0 bis C2. Und ich dachte schon die ganze Zeit, ja, das merke ich, dass du Probleme mit von C0 bis C2 hast. Hab's dann aber am Anfang nicht korrigiert und bin dann während der Behandlung, wo sie es immer wieder aufgenommen hat, auch nicht mehr daran gegangen, musste aber innerlich wahnsinnig lachen, weil sie hatte auch wirklich eine C0-Problematik, muss man sagen. Und um jetzt nochmal die Unwissenden ins Boot zu holen, C0 existiert anatomisch gar nicht, sondern ist so ein Mediziner-Insider-Wissen, wenn jemand eine C0-Problematik hat, dann hat er eine Kopfproblematik, das heißt, er ist Balla-Balla mehr oder weniger. Wir zählen die Halswirbelkörper ab C1, also der Atlas ist der C1er, und wenn jemand eine C0-Problematik hat, dann hat er einen am Sträußchen, sagen wir es mal so, und wenn die Leute dann zu dir reinkommen und sagen, ich habe einen am Sträußchen, ich habe eine C0-Problematik, war das schon made my day auf jeden Fall. Ja.
Ich wollte noch einmal auf die Nebenwirkungen, die potenziellen Nebenwirkungen nochmal zu sprechen kommen. Es lohnt sich nämlich manchmal auch, sich damit zu beschäftigen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Insbesondere, wenn man halt noch so Probleme hat, weil die Nebenwirkungen sind, beziehungsweise es gibt theoretische Nebenwirkungen, sind aber dann doch recht selten. Ich habe mal so verschiedene Studien mir durchgeschaut und in den Studien merkt man schon, dass es relativ schwierig wird, da was zu finden. Also dass es halt wirklich konkrete Aussagen gibt von wegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert und so. Und es kommt natürlich immer darauf an, wer hat die Studie auch verfasst, wie waren die Untersuchungsroutinen, wie war die Methodik und so weiter. Ich habe mal hier zum Beispiel eine rausgesucht, die von der amerikanischen Heart Association oder American Stroke Association ist, also von Leuten, die eigentlich nichts damit zu tun haben, die aber halt das Herz-Kreislauf-System untersuchen und halt vielleicht auch, ne, wie deine Patientin, auch schon mal Leute auf dem Tisch liegen hatten oder im CT liegen hatten, die halt vielleicht vermutlich von jemandem eingerenkt wurden und dann hinterher so eine Dissektion der Arteria vertebralis hatten. Und nun ja, die Studie ist, wie so ganz viele Studien, halt auch letztendlich ziemlich indifferent. Also sagt jetzt nicht ganz genau, ja, das ist super gefährlich, es darf auf keinen Fall gemacht werden, aber es wird immerhin hin und her diskutiert. Und was ganz interessant ist, also dass es vor allen Dingen dabei um Nebenwirkungen bei jungen oder Patienten mittleren Alters geht. Ne? Also es sind jetzt nicht die 80-Jährigen, die eine total schrottige HWS haben und Arteriosklerose bis in die Hirngefäße rein, sondern meistens Frauen, deutlich öfter Frauen und in der Regel so ja Ende 20 bis Mitte 40 könnte man sagen. Eine Studie von dem sogenannten E-Ernst, Adverse Effects of Spinal Manipulation, a Systematic Review, hat das auch so ganz gut in allen möglichen Tabellen aufgeschlüsselt, welche Studie hat wie viele Leute untersucht und welche Symptome gab es da und so weiter. Und wenn man dort so sieht, ja, 37-Jähriger, 28-Jährige, 40-Jährige und so weiter und so fort. Ne? Also es ist meistens in dem Bereich tatsächlich. Und teilweise wird auch gezeigt, okay, was für Nebenwirkungen gab es. Hier sind natürlich dann meistens so die strengeren, die wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie halt eben die Dissektion der Arteria vertebralis, die halt dann quasi mit einer Schlaganfallsymptomatik einhergehen kann. Ja, ganz oft kann man hier sehen, complete recovery, also dass sie sich wieder komplett erholt haben davon. Manchmal auch Disc Herniation, also dass ein Bandscheibenvorfall vermutet wurde hinterher. Ganz viele Sachen können aber kein so ein richtig gutes Licht dahinter bringen. Und das ist auch wirklich die Frage, wie oft treten die Nebenwirkungen halt auch auf, ne? Und die Zahlen rangieren von 1 bis 2 bei 10 Millionen Manipulationen, also wirklich bei so gut wie nie auftretend. Manche sind aber auch schon häufiger, also geschätzt bei ein Fall dieser Dissektion bei 100.000 Manipulationen. Also immer noch ziemlich gering, aber...
Das habe ich auch mal, also 3 bis 4 pro 100.000 habe ich, die Zahl habe ich mal gehört.
Ja, es ist schwierig, sich da halt wirklich reinzuordnen. Also diese Zahl von wegen ein Fall bei 10 Millionen, das ist natürlich von der chiropraktischen Veröffentlichung und so. Genauso wie bei anderen Nebenwirkungsstudien bei Medikamenten weiß man, dass es halt ein krasses Underreporting gibt, also dass halt einfach viel zu wenig Nebenwirkungen wirklich erfasst werden und dann dementsprechend auch in medizinischen Journals veröffentlicht werden. Es ist auf jeden Fall schwierig, da eine richtig gute Nebenwirkungskaskade halt zu finden und man ist da so ein bisschen im Dunkeln, ne? Aber so oder so ist es einfach ziemlich selten so. Und in einer Studie wird auch sehr gut diskutiert, dass halt die andere Alternative, ne, wenn es nicht gemacht werden würde, könnten halt eben so diese normalen Schmerzmittel sein. Und da wird auch klar darauf hingewiesen, ja, wir wissen aber ziemlich gesichert, weil es halt seit Jahrzehnten untersucht wird, dass es halt auch von Schmerzmitteln Nebenwirkungen gibt. Ne? Selbst die klassischen Diclo, Ibuprofen haben Nebenwirkungen, die auf den Magen schlagen, die auf die Nieren gehen können. Und wenn es noch um schlimmere, stärkere Medikamente gibt, da hat ja die Opioid-Krise in den USA gezeigt, dass es da wirklich tausende Todesfälle jährlich gibt, anhand von Schmerzmitteln, so, ne? Also auch da ist die Frage, was machen wir, ne? Und ich erinnere mich noch an einen Dozenten, der gesagt hat, die Leute kriegen keine Nebenwirkungen, sie sterben nicht an unserer Behandlung, sondern sie würden halt theoretisch sterben, wenn wir sie nicht behandeln, so ungefähr, ne? Kann man so abwägen, ne? Wer hat recht, wer sagt was, aus welchen Gründen und so. Aber ist ein interessanter Blickpunkt, ne? Also, ja. Der eine sagt so, der andere sagt so, wie es so meistens ist, und es gibt halt nicht so keine genaue Richtlinie.
Ja. Alles klar, so sieht's aus. Klaas, lass uns doch ein kurzes Break machen. HWS, wahnsinnig spannend. Natürlich unser Liebling, also mein Lieblingsthema, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe so Nacken und Kopfschmerzen, dann reibe ich mir innerlich schon über die Hände. Das finde ich immer super cool zu arbeiten, weil man da auch sehr schnell sehr gute und sehr nachhaltige Effekte erzielen kann, wie ich finde. Und ja, ich glaube, den Ball werden wir definitiv nochmal aufnehmen.
Absolut.
Würde mich auch mal interessieren von unseren HörerInnen, ob es da schon mal irgendwelche Besonderheiten bei Techniken oder Probleme gab oder so. Schreibt uns gerne über unsere sozialen Seiten. Das nehmen wir gerne nochmal im Podcast mit auf. Also ihr könnt uns an klaas@gmail.com eine Mail schicken oder über den Knochenjob-Podcast auf Instagram uns eine Nachricht schicken. Das sichten wir dann gerne. Mir fällt gerade ein, irgendwann kursierte doch so eine Story, dass in einem, ich weiß nicht, ob es ein Osteopathiekurs war oder sowas, dass im Unterricht, wo HWS-Manipulationen geübt worden sind, tatsächlich eine Studentin gestorben ist. Da, die ist eingerenkt worden, es hat geknackt und dann war sie tot, so irgendwie. Also solche Stories geistern natürlich dann auch immer noch Generationen durch alle Schulen und dergleichen. Weiß nicht, was da dran ist, aber ja, wenn irgendjemand mal was gehört hat oder sogar eigene Erfahrungen gemacht hat, meldet euch gerne diesbezüglich.
Gerne, ja.
Alright, wir machen ein kurzes Break und sind dann gleich noch mit ein paar Rubriken am Start. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Wir sorgen jetzt noch für etwas Urlaubsstimmung, indem wir euch unsere allerbesten Urlaubstracks um die Ohren hauen. Dennis, willst du gleich losschießen?
Ja, okay. Also urlaubsmäßig, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Oh, ich habe ein bisschen was anderes vorbereitet, aber...
Deine Lieblingsarbeitstracks?
Die noch im Urlaub sind, können das bestimmt auch genießen. In unserer Sommerpause hatte der Grandfather of Osteopathy Geburtstag. Am 6.8. wäre Still 194 Jahre geworden, habe ich gerade mal so recherchiert. Und ich bin durch Zufall über einen Track gestoßen, wo ich mir gedacht habe, an dem Track hätte er mit Sicherheit viel Spaß gehabt. Und zwar stelle ich mir vor, wie er an seinem Geburtstag in den Saloon geht und in dem Saloon sitzt an der Geige und am Klavier und so weiter und so fort, sitzen einfach ein paar Leute und ein paar Ladies tanzen auf der Bühne. Und er sitzt mit einem Glas Whisky, das er sich zum Geburtstag gönnt, und so einem Handstock, den er immer dabei hat, und tippt so aus Freude so ein bisschen mit dem Fuß und mit dem Handstock so auf den Boden zu dem Beat. Und diesen Track, den ich dazu gefunden habe, der passt da sehr gut zu. Also unter diesen Voraussetzungen muss man sich das mal anhören. Und zwar ist das Patrick Street mit der Music for a Found Harmonium. Keine Ahnung. Ist ein bisschen außerhalb der Reihe, aber fand ich ganz witzig. Ja.
Was hast so stelle ich mir meine Rente eigentlich auch vor, wenn ich später mal alt bin und so. So im alten am Klimperkasten sitzen und so, schön einen gurgeln und Whisky aus dem schmutzigen Glas. Hervorragend. Ja. Der Entspannungssong für mich schlechthin ist Otis Redding mit Sitting on a Dock of a Bay, wo es darum geht, dass man einfach nur auf einem Pier sitzt und nach draußen schaut und sieht, wie die Schiffe rein und rausgehen, man nichts zu tun hat und deswegen sich auch gar nicht wegbewegen muss. Die Legende besagt, dass dass es der letzte Song ist, den er vor seinem Tod aufgenommen hat und die dritte Strophe gar nicht fertig war, deswegen wird die nur gepfiffen, die letzte dritte Strophe. Und ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, finde ich aber eine sehr schöne Geschichte dazu. Deswegen Otis Redding Sitting on a Dock of a Bay.
Okay. Urlaub ist vorbei, ich bin wieder komplett in Hamburg angekommen und an diesem Wochenende bin ich mal seit längerem wieder im Fußballstadion, da freue ich mich schon drauf. Und zwar spielt St. Pauli gegen Heidenheim, das werde ich mir geben und ich hoffe, dass ich meinen zweiten Track des häufigeren hören werde als Lokalpatriot. Und zwar spielen die bei Naturmusik immer den Song 2 von Blur und demnach ist mein zweiter Track der Song 2.
Den Song wollte ich übrigens auch mal mit reinnehmen auf unsere Playlist aus einem ganz anderen Grund, weil es der unter anderem der Einlaufsong von dem ehemaligen UFC-Champion Michael Bisping war, aus Birmingham stammt, aus Manchester stammt, Entschuldigung, der über den eine richtig geile Doku erschienen ist, die man sich mal reinziehen kann. Ich habe schon mal gesagt, der Typ hat mit einem Auge gekämpft, ist mit einem Auge Champion geworden. Ist, glaube ich, gerade mal 40, hat schon zwei künstliche Kniegelenke. Der hat sein Leben wirklich geopfert, so diesen Erfolgen, und um seine Familie ernähren zu können. Und krasse Geschichte. Und das war auch sein Einlaufsong, deswegen hatte ich auch überlegt, den auch noch mit reinzubringen. Geht okay. Natürlich sehr stark nach vorne, der Song. Ja. Von mir gibt es einen italienischen Song, ein italienischer Rapper, Fabri Fibra, sehr populär dort unten, VIP in Trip.
Alright. Meinen letzten Track widme ich tatsächlich meinem Urlaub und zwar habe ich so einen ausgebauten Bus, mit dem ich durch Nordeuropa der Sonne hinterhergefahren bin jetzt diesen Urlaub und war in Schweden, Dänemark, auf Rügen und in Polen und ziemlich zeitgleich hat Deichkind einen Track rausgebracht, einen neuen, der heißt In der Natur und da muss ich immer sehr schmunzeln, wenn ich den höre, weil das natürlich so ein bisschen persifliert, wie wir Städter jetzt so versuchen mit unseren super Patagonia-Jacken und High Society Besteck und Klamotten einfach uns die wieder in die Natur zu setzen und das Feeling aufzunehmen und demnach der Track In der Natur von Deichkind ist meine Nummer 3.
Mein letzter Song ist der letzte Song aus der letzten Szene, der letzten Folge, der letzten Staffel Peaky Blinders.
Ui,
und zwar All the Tired Horses von Liza O'Neill. Den habe ich, die letzte Folge habe ich tatsächlich im Urlaub gesehen. Empfehlenswert. Kann man durchaus mal wieder reinsteigen in die Serie.
Ich habe jetzt gerade Better Call Saul beendet. Ich weiß nicht, ob du Breaking Bad Fan bist. Also man kann eigentlich kein Breaking Bad Fan sein. zumindest nicht, wenn man mit mir einen Podcast aufnimmt. Und Better Call Saul hat definitiv Längen. Das ist wahnsinnig ausgeschlachtet worden. Zwischendurch hat es mich auch ein bisschen gelangweilt. Aber in der letzten Staffel, Spoiler-Alarm, kommen nochmal ganz viele Charaktere, die man schon kennt und das ist nochmal so ein bisschen was weiß ich, so ein bisschen das High-Five der ganzen Breaking Bad-Saga und kann ich nochmal empfehlen.
Ja. Ich bin tatsächlich zwischendurch einmal ausgestiegen, weil ich halt immer so drauf gewartet habe, wann kommt dieser Punkt, ne, wo er vom netten Kerl zum bösen Typen wird, zu dem Charakter, den ich echt geliebt habe bei Breaking Bad. Deswegen war ich irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, ich müsste jetzt bestimmt nochmal, ich weiß ja nicht, wie viele es jetzt gibt, aber 2-3 Staffeln müsste ich jetzt mir bestimmt nochmal im Nachhinein reinziehen. Halte ich mir nochmal offen, die Option. Oder wenn du sagst, dass es am Ende kommt, vielleicht ziehe ich mir nur die letzte Folge rein. Vielleicht reicht das ja auch. Okay.
Ja, right.
Nochmal zurück zum Thema. Ja, eine Kette. Vom Parietal zu Parietal basteln wir doch mal quer durch den ganzen Körper, vom Fuß zur Schulter.
Alright, jetzt ist es so langsam so, dass wir kettenmäßig auch schon viele Games durchgespielt haben, was wir vielleicht noch nicht hatten und das hatte ich mir überlegt, wenn irgendwas kommt, wo ich das einbauen kann, versuche ich diese Kette mal, ist das Lymphsystem tatsächlich. Und zwar sagen wir mal, die erste Rippe ist blockiert und der Fuß ist voller Flüssigkeit angeschwollen. Dann bearbeite ich natürlich in der gerade besprochenen Weise die erste Rippe, mache die frei, versuche darüber Beweglichkeit in die erste Rippe zu kriegen. Damit bei der Atmung ein bisschen mehr der linke Venenwinkel mobilisiert wird, wo der sogenannte Ductus thoracicus drin mündet, der Milchbrustgang, wo die Lymphe von ja, Bauchraum und untere Extremität drin münden. Der vorgeschaltet ist die Zisterna Chyli, wo sich das ganze, die ganze Lymphe sammelt und von da an abgeästelt geht es die Beine runter über diverse Lymphknoten und Lymphbahnen bis zum Fuß. Und wenn der Lymphfluss in der Schulter mobilisiert ist und angeregt ist, dann wird unten weggepumpt und dann haben wir den Fuß wieder frei und das ist meine Kette.
So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So dann ist der Fuß wieder frei. Okay, alright. Ist genehmigt.
Gut, alright. Klaas, wir haben noch, also ich habe im Urlaub hier 1000 Sachen vorbereitet, die ich jetzt so peu à peu wieder droppen werde, aber jetzt für heute reicht es erstmal. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen zu erledigen. Du sitzt auch auf heißen Kohlen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Lieben Dank, dass ihr alle zugehört habt und schreibt uns gerne Feedbacks und wir hören. Hast du noch was zu sagen?
Wir versuchen weiterhin pünktlich alle 2 Wochen jetzt zu pumpen. Das war eine einmalige Situation, die jetzt hier vor einmalig. Ja, nicht, dass ihr denkt, das ganze Projekt ist gecancelt worden. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, und an dieser Stelle nochmal eben Werbung, so wie es alle guten Podcasts macht. Es hilft uns ungemein, wenn ihr uns überall followt, wenn ihr uns überall Likes gebt, bla bla bla, ring the bell oder was das immer auch alles, was die Leute immer so sagen. Wir haben mittlerweile über 2000 HörerInnen und mickrige 34 Likes bei Spotify, da muss man auch mal ein bisschen was dazu pumpen. Also wenn ihr jetzt gerade auf der Couch liegt und uns streamt, klickt mal dreimal und gibt uns dann natürlich 500.000 Sterne und dann geht dieses Projekt irgendwann nochmal weiter durch die Decke. Alles klar, das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.